Es folgt Werbung. Wir haben euch schon mal verraten, dass wir die Paidi-Möbel tatsächlich richtig, richtig cool finden. Vor allem dieses Design to Grow. Beim letzten Mal haben wir euch das Bett ein bisschen schon angeteasert. Heute wollen wir darauf nochmal genauer eingehen. Allein, dass es einen Rausfallschutz hat, finde ich persönlich ja schon richtig, richtig mega. Judith, du hast noch ein paar mehr Infos. Was ist das?
Genau, es geht um das Bett Little Flo. Und ich kann an dieser Stelle sagen, ich bin ein bisschen traurig, dass wir es nicht schon eher entdeckt haben. Macht nichts, zieht dann halt jetzt bei uns ein. Denn das bodennahe Bett Little Flo ist so konzipiert, dass es schon für die Kleinsten geeignet ist. Es hat nämlich den Rausfallschutz, den Imke eben angesprochen hat. So können die Kleinen selbstständig ins Bett kommen, aus dem Bett rauskommen und sind trotzdem nachts geborgen und sicher aufbewahrt, wollte ich gerade sagen. Kinder sind gut in ihrem Bett aufbewahrt. Das Coole an dem Bett ist, also mal abgesehen davon, dass man es in drei Farben passend zum Kinderzimmer kaufen kann, und zwar in Kaschmir Beige, in Mattblau und in Kreideweiß, gibt es das in drei verschiedenen Bettbreiten. Also du kannst halt ein normal breites Bett nehmen, 90 cm. Es gibt es aber auch in 1,20 und in 1,40. Hier zieht die 1,20er Variante ein, denn das ist einfach mega. Es bleibt genug Platz zum Kuscheln, zum Vorlesen als Kindercouch tagsüber. Aber ist halt auch, wenn Schlafbesuch da ist oder wenn später, oh Gott, ich will gar nicht drüber nachdenken, die erste Freundin einzieht oder der erste Freund, wahrscheinlich noch breit genug. Außerdem kann das Little Flo von Paidi in drei verschiedenen Varianten aufgebaut werden, wie eben schon erwähnt, mit Rausfallschutz vorn. Der Rausfallschutz kann aber auch abmontiert werden oder man baut ihn für Teenies dann als lässige Studioliege um. Damit ist das Little Flo von Paidi die flexible Lösung ab dem Kleinkindalter bis hin zur Teeniezeit und bietet ein kuscheliges Plätzchen für tags und nachts. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes und wenn ihr direkt ins Netz wollt, schaut unter paidi.de und da findet ihr das Little Flo. Wir wünschen euch gute Nacht.
Oder erstmal viel Spaß mit unserer Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mamsterrad. Heute tatsächlich ohne meine liebe Judith. Ihr lieben Mamsterrad-HörerInnen habt es schon längst erfahren. Meine liebe Judith ist derzeit leider krank und nicht dabei. Und ich schmeiße den Laden hier einfach mal alleine. Hab gedacht, alleine reden ist aber auch irgendwie total langweilig, antwortet mir ja keiner. Und schlimmer noch, fällt mir keiner ins Wort. Deswegen habe ich natürlich gedacht, nee, das tue ich uns allen nicht an. Ich lade mir zauberhafte Gästinnen ein. Heute starten wir mit einer Wiederkehrerin, die ihr alle längst kennt, weil unsere liebe Bärbel kommt heute zum dritten Mal ins Mamsterrad. Hallo liebe Bärbel, herzlich willkommen zurück.
Hi, liebe Imke, ich falle dir gleich gerne ins Wort.
Du hast jetzt hier auch tatsächlich den Job, ne? Also du musst jetzt hier tatsächlich so ein bisschen reingrätschen, darfst mich auch gerne auf den Arm nehmen. Das hat Judith auch gerne gemacht. Ich vermisse sie. Ja, danke. Ich vermisse sie nämlich schmerzlich und weiß gar nicht, wie ich hier so ohne arbeiten soll. Aber ne, kriegen wir hin.
Schauen wir mal.
Bärbel, du bist, ja, was bist du nicht alles? Du bist vor allem Stillberaterin. Darüber hatten wir in der Folge 187 mit dir schon mal das traute Vergnügen, da ging es um Langzeitstillen und du bist auch Ergotherapeutin und da sind wir uns in der Folge 201 begegnet. Da haben wir über generell Ergotherapie gesprochen, was kann es nicht und wem empfehlen wir das. Und heute darf es wieder um Ergotherapie gehen und zwar für die Schulanfängerkinder. Wir haben jetzt, ich glaube alle Bundesländer, ich weiß gar nicht, 15.09. hat Bayern dann auch schon auch beendet oder?
Ja, also in der Woche starten die Bayern.
Also alle. Ja. Also alle Schlusslichter, die spät angefangen haben, sind dann wieder auf der Schulbank zu finden. Auch die Bayern kommen endlich mal wieder zurück. Genau. Tatsächlich hat Hamburg aber fast kurz vor Bayern wieder angefangen. Wir waren auch relativ spät in diesem Jahr, was jetzt wettertechnisch gerade sich als Perle entpuppt. Auch wir haben hier gerade noch einen zauberhaften Spätsommer. Aber tatsächlich sind wir sonst Junikinder im Ferien. Deswegen, naja gut. Also wir freuen uns. Wir sind alle wieder da. Heißt, die große Schultütenaktion geht wieder los. Die kleinen Erstklässler starten. Die Fußwege sind wieder besonders vorsichtig zu befahren von uns Auto- und FahrradfahrerInnen. Die kleinen Mausekinder starten. Ich sage es jetzt, obwohl ich es hasse, in den Ernst des Lebens.
Ja.
Genau. Die Schulkinder werden alle ganz aufgeregt sein. Endlich dürfen sie ihren Ranzen tragen. Endlich kriegen sie ihre Schultüte mit all den Leckereien und Geschenken inside. Und dann kommt irgendwann der Alltag. Ich bin ja von meinem Hauptberuf her Mama-Coachin und erlebe häufig einen Run auf meine Praxis um und bei der Herbstferienzeit. So ungefähr im Schnitt 2, 3 Monate nach Schulstart kommen sehr viel verzweifelte Mamis in meine Praxis, weil die ersten, ich will gerade sagen, blaue Briefe nach Hause flattern. Das ist es, glaube ich, nicht mehr. Aber die ersten Anrufe, die ersten Gespräche mit Lehrern finden statt. Ui, das Kind tut sich aber schwer hier im Ankommen.
Ja, geht mir in der ergotherapeutischen Praxis.
Das hätte ich jetzt nämlich
seit
gewettet.
25 Jahren ganz genauso.
Kann doch gar nicht sein, du bist doch erst 29, oder?
Ja, knapp. Es geht mir, also die in der Praxis, es reißt wirklich nicht ab. Also
ja.
Es ist auch gar nicht so lustig, weil wir auch schon im Vorfeld Anfragen haben, aber die Kinder gar nicht so schnell versorgen können. Das heißt,
ja.
Manche Eltern melden sich in der ersten Klasse, weil die ersten Probleme auftauchen, und ich bin unglücklich, weil ich auch denen, die sich schon ein halbes Jahr vorher rechtzeitig gemeldet haben, noch keinen Platz anbieten konnte. Das heißt, in dieser Herbstzeit ist es frustrierend für Eltern und Therapeutinnen, immer wieder auf die Anfragen zu reagieren, und die Eltern, für die ist es einfach blöd zu hören, oh Gott, nee, es dauert jetzt noch ein halbes Jahr oder
Ja.
länger, bis mein Kind einen Therapieplatz haben kann.
Das ist krass, ne? Aber das haben wir überall in Deutschland. Du bist jetzt in Bayern, ich bin jetzt in Hamburg. Ich kenne, glaube ich, aber auch kein Bundesland dazwischen, die irgendwo mal kurz anrufen und sofort einen Termin kriegen. Weder bei der Logopädin noch bei der Ergotherapeutin. Nirgends. Das ist unfassbar, was da für ein Mangel ist. Und ihr arbeitet euch einen Wolf und kriegt die Patienten nicht abgearbeitet. Das ist ganz doof. Aber wenn man einen Platz bekommen hat oder vielleicht sogar schon hatte, vielleicht hatte man ja auch Glück und hat schon in der Vorschule angefangen, ist Ergotherapie, wenn, also ich muss es separieren. Ich liebe den Lehrerberuf. Ich wäre eigentlich, in meinem nächsten Leben werde ich Grundschullehrerin. Ich finde, das ist ein ganz zauberhafter Beruf. Und trotzdem erschreckt es mich immer wieder, wie schnell Lehrer mit, ich sage es mal vorsichtig, ich weiß, es betrifft wieder nicht alle, aber es gibt leider immer noch genügend davon, die mit Diagnosen einfach mal so raushauen. Nicht Psychologie studiert, aber ganz viel Berufserfahrung, meistens dann schon 50 Jahre Berufserfahrung als Lehrerin. Und dann werden die Diagnosen da rausgehauen und das Problem Kind wird sehr in den Vordergrund gestellt und die Eltern fangen an zu hasseln, die Eltern haben Angst, etwas verpasst zu haben, vielleicht sogar versagt zu haben. Es ist ein unfassbarer Druck, der da aufgebaut wird. Ich fange psychisch die Mamis an der Stelle mal auf und sage, nee, so ist es nicht. Und trotzdem macht das ja was mit allen. Wenn es denn darum geht, hier ist ein Defizit, wir sind ja sowieso ein defizitorientiertes Land. Wenn wir jetzt darauf gucken, da fällt mir ein, das Kind zappelt zu viel rum, das Kind kann den Stift noch nicht halten, das Kind hört nicht zu, das Kind steht ständig auf. Manche Kinder nässen sich noch sehr ein in der ersten Klasse. Manche Kinder sind sehr laut, ja auch in der ersten Klasse, können sich noch akustisch gar nicht einfügen.
Ja.
Das ändert sich bei manchen auch später nicht. Da ist eine Palette, die ist krass groß, krass lang. Ich denke mal, meine Güte, wir sind doch hier nicht in irgendeinem Versandkatalog, wo man sich das Wunschkind stellt, was es dann bitte mit 6 Jahren alles zu können und zu leisten haben kann. Welche Bereiche sagst du, wenn das Stichwort fällt, dann darf man vielleicht tatsächlich auch den Kinderarzt direkt mal ansprechen oder die Kinderärztin direkt mal ansprechen und sagen, hey, ich würde sehr gerne mein Kind mal bei der Ergotherapeutin vorstellig werden lassen. Was sind so klassische Themen, wo du sagst, hier sind wir tatsächlich ganz richtig?
Also im besten Fall kennt die Kinderärztin oder der Kinderarzt das Kind ja schon länger und begleitet die Familie auch schon länger, und in meinem Lieblingsfall sind die eben nicht erst in der Grundschule bei mir angekommen, sondern tatsächlich schon im Vorschulalter oder sogar noch früher als kleine, wirklich ganz kleine Kinder. Und die Ergotherapie, das wird ja auch manchmal auch missverstanden und da reagieren Ärztinnen zu Recht allergisch. Ist ja nun mal keine Lerntherapie oder keine Förderung für allein schulische Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern setzt ein bisschen eher an, eben genau bei so Bereichen, wie du sagtest, Konzentration, Stifthaltung, Ausdauer, auch Selbstbewusstsein, Selbstwert, Handlungsplanung. Und wenn ich jetzt ein Kind habe, was schon sehr früh durch Unruhe auffällt, zum Beispiel sich nicht gut konzentrieren kann, Schwierigkeiten hat, einen Plan in die Tat umzusetzen, ein Ziel zu verfolgen, sich angemessen Hilfe zu holen, und das hängt ja immer ein bisschen vom Alter ab, was ist da angemessen, auf dem Stuhl zu sitzen und auch zum Beispiel, wenn die Malentwicklung auffällig ist, also wenn ein Kind im Vorschulalter einfach immer noch nicht gerne malt, lassen wir das gerne weg. Einfach nicht
Überhaupt
malt.
malt,
Und
ja.
gar nicht malen kann. Das sollte man dem Kinderarzt oder der Kinderärztin mal beschreiben oder auch zeigen. Und ich finde es für Ärzte auch wirklich schwierig. Sie sehen das Kind nur ganz kurz und haben keinen, nicht viel Einblick. Deswegen finde ich schon gerechtfertigt, dass ÄrztInnen oft sagen, ach ja, es ärgert mich, wenn die Erzieherin sagt, das Kind hat eine Wahrnehmungsstörung und es braucht Ergotherapie oder die, wer auch immer das sagt. Das wollen Ärztinnen zu Recht selbst beurteilen und da hilft es Ärztinnen natürlich, wenn man ihnen Material mitbringt, zum Beispiel mal eine Filmaufnahme oder ein Bild, was das Kind eben gemalt hat oder zeigt, wie das Kind den Stift hält. Und die könnten dann eben auch eine weitere Diagnostik einleiten. Und mir als Ergotherapeutin ist es eigentlich am liebsten, wenn ein Arzt oder eine Ärztin zu mir sagt, ich habe hier ein Kind, das könnte vielleicht Ergotherapie gebrauchen. Schau es dir bitte mal 5 Stunden an, mach eine ergotherapeutische Diagnostik, schick mir einen Bericht oder berichte über die Eltern, was zu tun ist und legt mal ein paar Ziele fest, die ihr sehen würdet aus therapeutischer Sicht. Und dann verordne ich euch auch gern noch mehr Therapieeinheiten.
Sowas gibt es? So tolle Ärztinnen?
Ich
Krass.
habe solche hier in meinem Sprengel, ja. Aber das ist natürlich auch ein bisschen jahrelange Arbeit und es sind viele Gespräche nötig. Aber so ist es eine vertrauensvolle Basis zwischen Arzt und Therapeut. Wenn
Cool.
ich weiß, ich kann den anrufen und sagen, ach, ist nicht meine Baustelle, der braucht vielleicht eher Logo oder der gehört jetzt doch ins Frühförderzentrum oder das ist eher ein pädagogisches Problem, da würde ich die Eltern lieber in einer Erziehungsberatungsstelle sehen. Und dann können wir alle zusammen diese Familie auch gut versorgen. Und dann ist nicht nur das Kind ein Problem, weil es nicht still sitzt oder den Stift nicht ordentlich hält, sondern alle Berufsgruppen tun ihres dazu und entscheiden
Das wäre
gemeinsam.
die Traumvorstellung, oder? Wenn da
Ja.
wirklich immer alle, ich finde das selbst Mama-Coachin auch, also ich habe in meinem Studium gelernt, Symptomträger-Kind. Man projiziert sehr viel auf Kind und sehr vieles aufs Kind und kann auch vieles mit eigenen Verhalten schon zu Hause anpassen. Das ist aber auch gleichzeitig dieser wahnsinnige Druck, den viele Eltern draußen spüren. Oh Gott, mein Kind kann den Stift nicht richtig halten, habe ich was falsch gemacht? Also
Ja.
so wird es halt auch schwierig. Das ist ein ganz schmaler Grat. Das hat auch überhaupt gar nichts mit Schuldzuweisung zu tun und mit irgendwie Chance verpasst oder irgendwas. Ich glaube, wir alle sind die beste Version unserer selbst, wenn wir einfach Eltern sind, die lieben und in Fürsorge treten mit unseren Kindern. Aber es ist ja tatsächlich so, dass wir sprechen immer von so Durchschnittswerten, ne? Also gerade so dieses kindliche Entwicklung hat ja immer nur was mit Durchschnittswerten zu tun. Und wenn
Ja.
wir uns vorstellen, ich weiß gar nicht, Bayern, wann haben die Stichtag zur Einschulung? 30.9. oder so, keine Ahnung. Hamburg
Weiß
hat
gar nicht.
30.6. Es gibt ja auch alles. Ich glaube, Berlin hat 31.12. Das heißt, du hast ja Kinder wirklich von gerade 6 geworden bis hin zu vielleicht sogar schon 7 geworden, wenn die Sommerferien magisch sind. Und ein
Nicht
Jahr
leicht. Sie sind so verschieden.
ist Wahnsinn. Ein Jahr Entwicklung, überleg mal. Das ist im
Ja.
Zweifel ein Sechstel deines Lebens. Das
Deshalb
macht
ist es
natürlich
aber
etwas
auch
aus.
oft, für mich ist es oft schwierig, wenn ich ein Kind ein Jahr vor der Einschulung sehe und sagen soll, ja, kann der jetzt eingeschult werden oder kann die jetzt eingeschult werden? Ja, nein, sag mal was dazu. Und ich denke mir, naja, ein Jahr ist so lang oder ein halbes Jahr ist so lang. Das hängt von so vielen Faktoren ab, ob dieses Kind jetzt schon kann oder dann kann. Ja, und ich wollte gerade dich noch ergänzen. Es ist natürlich auch immer mal gern so eine Vorstellung, ich bringe das Kind zur Therapie und da wird dann das gerichtet, zum Beispiel
Masse
die
heile, ne?
Die Stillhaltung wird verbessert. Das macht die Therapeutin, während
Klar.
ich bei Edeka einkaufen
Ja,
gehe.
Effizienz ist so wichtig.
Ja, und
Funktioniert
ich
nicht,
verstehe,
meinst du?
als Mama verstehe ich total diesen Moment, eine halbe Stunde im Edeka für mich allein, wie schön. Nur die Therapie ist halt eine Stunde in der Woche und der Alltag sind so viele Stunden, die ich mit dem Kind habe. Und deswegen versuche ich immer, Eltern mit in die Therapie zu locken, dass sie da bleiben oder wenigstens eine Viertelstunde kommen und schauen, was wir gemacht haben. Die bekommen immer Hausaufgaben. Und wenn ich merke, da geht gar nichts, also da geht nichts außer diese eine Stunde Ergotherapie, dann muss ich natürlich schon auch sagen, wir werden nicht so weit kommen, wie wenn wir Hausaufgaben machen können, üben können. So den Transfer in den Alltag müssen die Eltern leisten und da sind sie wieder unter Druck und wieder müssen sie was liefern. Aber ich habe mir
Es gibt
diesen
immer
Satz
ein
gewählt.
To-Do noch mehr, ja.
Ja, die müssen viel, viel tun. Aber ich habe für mich mir den Satz gemerkt, wenn ich mich als Therapeutin mehr anstrenge als meine Klientinnen, dann stimmt was nicht.
Ja, das kenne ich.
Kann für mich nicht anstrengender sein als die, die was von mir wollen. Und da bin ich gern dabei. Und dann geht es auch gut voran.
Der Fairness halber möchte ich einmal kurz ergänzen. Edeka, Lidl, Aldi, alle natürlich zur gleichen
Alle
Reihen.
natürlich.
Alles. Wir wollen hier keinen bevorzugen. Muss ich noch an der Stelle, sonst kriege ich Ärger.
Entschuldigung, bei mir
Nee,
ist der
alles gut. Ich
nebenan
wollte es nur
geblieben.
einmal klarstellen. Aber ich kenne es tatsächlich. Also, aber vielleicht ist es auch einfach die Unterschiedlichkeit, auch in eurem Beruf und wie ihr das lebt und wahrnehmt. Ich wurde damals rausgebeten aus der Ergotherapie, was mich ein
Ja.
bisschen gewurmt hat, weil ich gerne dabei gewesen wäre und tatsächlich mein Kind zu dem Zeitpunkt auch gerade mal 5 war und ich
Ja.
war nicht so happy darüber rauszugehen.
Ja.
Ich fände es ja eher mega, wenn man wie ein stilles Mäuschen in der Ecke sitzen kann, wenn das Kind es nicht zum Anlass nimmt, sich dann auf meinen Schoß zu verstecken und nicht mehr mitzumachen. Das ist dann natürlich im Zweifel Kehrseite der Medaille, wenn
Ja,
die Mama oder
also
Papa dabei sind.
ganz ehrlich und um dir ins Wort zu fallen,
Ja, tu's, tu's.
es ist natürlich viel netter, mit dem Kind ganz allein zu sein. Weil da habe ich meine Ruhe und ich kann machen, was ich will. Nur genau das macht mich stutzig, wenn Eltern den Raum verlassen bei einer Therapeutin, die sie auch gar nicht kennen und ihr Kind da allein lassen. Und umso jünger die Kinder, desto mehr irritiert mich das, dass Kinder auch so schnell alleine bei mir bleiben. Und ja, klar flüchtet sich das Kind auf deinen Schoß und es kann ja dann auch ein Thema für die Therapie sein. Aber ich verstehe schon auch, dass man als Therapeutin manchmal denkt, oh, wenn die Eltern jetzt nicht dabei wären, würden wir vielleicht sogar jetzt in dem Moment mehr, schneller oder weiter. Aber darum geht es ja nicht. Es sollen ja die Eltern eben begleiten können. Ich fände es jetzt schön, wenn Eltern das auch ansprechen würden, ne? Also wenn eine Therapeutin sagt, ja, sie können jetzt gehen, dass du dann sagst, ach so, ich dachte, ich kann da dabei sein, ich wollte ja was von ihnen lernen oder so, ich wollte zuschauen oder so. Und dass TherapeutInnen da offen sind und gar nicht so stur ein Ding fahren. Es kann ja auch mal sein, dass es tatsächlich richtig cool ist, weil das Kind sich endlich mal traut, bei jemand alleine zu bleiben. Wäre ja ein wichtiger Schritt für die Schule nachher, dass das Kind sich von
Das
den
ist
Eltern löst.
auch ein Thema, was ich fragen wollte. Ist es auch was Ergotherapeut-Technisches? Ich weiß auch von vielen aus dem eigenen Kreis, wenn ich die Einschulung begleitet habe, jetzt gerade zur Corona-Zeit damals, hat man die ja enger begleitet am Tor, als einem lieb war. Aber ist Loslassen von Kindern, wenn die zum Beispiel noch so nach den Herbstferien sich immer noch nicht gerne verabschieden, ist das auch ein Ergotherapeuten-Thema? Ist das auch dieses Loslassen, dieses Vertrauen fassen, dieses da reingehen? Wäre das auch tatsächlich etwas, was in der
Ja.
Ergotherapie Thema sein könnte? Ja.
Ja, man könnte das natürlich in der Therapie insofern üben, als dass das Kind sich traut, alleine bei mir zu bleiben. Und man könnte Lösungen suchen für einen Übergang, wie ich kann die Mama anrufen oder die Mama wartet im Wartebereich auf dich. Aber der Transfer im Alltag muss dann natürlich wieder von den Eltern geleistet werden, weil da bin ich nicht dabei.
Klar.
Also man könnte das üben in der Therapie und dann hinausgehen und sagen, komm, jetzt probieren wir es mal, dass du bei der Oma bleibst oder vielleicht bei jemand, wo es aufregender ist, jemand, der weniger vertraut ist.
Ja, spannend. Also es gibt tatsächlich auch viele Themen einfach, die für Erstklässler hochkommen,
Ja.
wo wir sagen, Da müssen wir nicht mit alleine durch. Eine Stifthaltung ist vielleicht noch was, was auch irgendwann sich einfach durch die Gewohnheit vielleicht noch verwachsen würde. Aber gerade dieses Stillsitzen ist ein Thema, vermehrt ja auch immer wieder in der heutigen Zeit zu beobachten. Ist da noch mehr hinter? Müssen wir irgendwann doch nochmal in die Diagnostik gehen für ADHS? Oder was ist da? Es gibt ja noch diverse weitere Diagnosen, die das Stillsitzen schwer machen. Oder ist es eine reine Entwicklung? Ist das Kind wirklich gerade erst 6 geworden und hat im inneren Drang tatsächlich einfach noch die Tendenz, spielen und sich bewegen zu wollen? Gerade die Jungs sind da tatsächlich eher im Nachteil von den Mädchen. Ich weiß nicht, kennst du diese eine Studie aus Amerika? Ich zitiere die immer sehr, sehr gerne. Ich finde das cool. Da haben die mal 10, 20 Kinder, glaube ich, Vokabeln lernen lassen, Mädchen und Jungs gleichermaßen, und haben in der Pause dann im ersten Durchlauf gesagt, bleiben alle sitzen und lernen jetzt die Vokabeln. Und hinterher haben sie eine Abfrage gemacht. Da waren durch die Bank weg die Mädchen besser als die Jungs. Dann haben sie den gleichen Durchlauf nochmal neu gemacht. Ich weiß nicht, ob mit anderen Probanden oder ob es die gleichen waren, aber die gleiche Idee, und haben dann aber in der Pause gesagt, und jeder darf jetzt intuitiv wieder das machen, was er möchte. Die meisten, nicht alle, aber die meisten Mädchen sind sitzen geblieben, haben gelernt, haben sich nett unterhalten. Die meisten, wieder nicht alle, aber Jungs, sind raus auf den Bolzplatz, haben gekickt, sind geklettert, haben Tischtennis gespielt, haben sich bewegt, und dann haben sie hinterher alle wieder reingerufen und haben dann nochmal abgefragt, und siehe da, der Stand war derselbe. Beide konnten alles gut verinnerlichen, wo damit der Beweis damals angetreten worden ist aus der Schiene, dass Jungs einfach tatsächlich Gelerntes besser verarbeiten, wenn sie sich bewegen können, und Mädchen tatsächlich sich besser konzentrieren können und Lernabläufe verinnerlichen, wenn sie sitzen bleiben und still sind. Ist im deutschen Schulsystem natürlich schwierig, weil da haben es die Mädchenmamas häufig leichter und Jungsmamas häufig schwieriger. Weil sie sich halt intuitiv ohne irgendeine Diagnostik, da muss nämlich im Zweifel wirklich gar nichts hinter sein. Es kann sein, dass es einfach nur ein ganz normaler, entwickelter Junge ist, der einfach sehr, sehr gerne sich bewegt und auch wirklich im Bewegen unfassbar gerne lernt und verinnerlicht. Und das, finde ich, muss man immer noch mal sagen, ne? Also nicht jedes bewegungsfreudige Kind hat hier ADS oder ADHS, und nicht jedes bewegungsfreudige Kind wird da im Zweifel gleich irgendwas dazulernen, wenn es in Ergotherapie geht. Es ist über Jahre gewachsen und es wird über Jahre brauchen, bis es sich vielleicht einigermaßen im Okay-Feld bewegt. Eher fände ich es cool, wenn Lehrer darauf geschult werden, ausgebildet werden, das auch auszuhalten und dass deren Stresslevel nicht damit gleich auch hochgehen muss, weil das tut mir immer so sehr leid für LehrerInnen, wenn sie da so sehr gestresst sind.
Ja, das tut mir auch leid und ich genieße ehrlicherweise sehr die Einzelsituation. Also
Ja, das ist auch was Schönes.
das ist
28
ein
Kinder
Privileg.
vor sich zu haben, ist halt schon eine
Genau.
Hausnummer, ne? Wobei, ich
Ja,
glaube,
genau.
Grundschulen haben nur 24.
Ja,
Okay,
wahrscheinlich auch
aber.
Bundesland abhängig.
Ah, ja,
Also,
stimmt. Ja, Föderalismus wissen wir ja spätestens seit Corona.
ja,
Also,
genau.
Stifthaltung, Stillsitzen haben wir jetzt gesagt, Konzentrationsschwierigkeiten, Aufmerksamkeit halten, eigene Lautstärke, Körperempfindung, ist das auch was? Also, dieses Kräfte nicht richtig zuordnen
Ja,
können?
das ist, wäre jetzt für mich auch ein typisch ergotherapeutisches Thema. Aber da sehe ich die Kinder tatsächlich meistens früher.
Ah, okay.
Also
Also
ein
auch so
Kind.
mit Wut körperlich werden, also wenn die so voller
Ja,
Energie sind, ja.
vielleicht ja einerseits sowas, also wenn es emotionale oder soziales Verhalten ist, aber auch sich wirklich nicht spüren. Also ein Kind, was ständig sich stößt, aber gar nicht reagiert oder ständig wo runterplumpst, das Glas umschmeißt. Das sind natürlich auch Kinder, die dann beim Malen vielleicht öfter drüber rausmalen und einfach nicht die Grenzen einhalten können. Und das hat ja möglicherweise was mit der Wahrnehmung zu tun. Und da sind die Ergotherapeuten immer hoch im Kurs, wenn es um Wahrnehmung geht. Und da wird ja auch gern nach der sensorischen Integrationstherapie gerufen. Und nicht alles, was halt Wahrnehmung ist und mit Wahrnehmung zu tun hat und wo ich was mit Wahrnehmung übe, ist gleich SI-Therapie. Ich hatte dir ja im Vorfeld auch einen Link zu einem Podcast geschickt, falls jemand da tiefer einsteigen will in das
Ach ja,
Thema.
dann müssen wir noch, ja,
Könntest du
weiterleiten.
vielleicht, weil das ist ein weites Feld und Ergotherapeutinnen machen nicht nur SI-Therapie. Und die SI-Therapie funktioniert auch nicht immer in allen Zusammenhängen. Deswegen ist es, das ist nicht so ein Allheilmittel, was für alles funktioniert, aber für ein Kind mit einer Wahrnehmungsstörung ist es ein cooler Ansatz, aber da gibt es genug Studien mittlerweile auch, wo die gut funktioniert, die SI-Therapie, und wo andere Ansätze besser
Aber
funktionieren.
das ist die Wahrnehmung, die Körperwahrnehmung. Aber tatsächlich diese Impulsgeschichte, also wenn Sie sich nicht, also ich stelle mir es gerade so vor, eine klassische Situation, ein Siebenjähriger, ein Sechsjähriger kann seine Kräfte gar nicht richtig spüren und weiß gar nicht, was es bedeutet, wenn er einen Jungen schubst, der ein Kopf kleiner ist. Diese Übersprungshandlung in Form von Emotionen ist das aber doch auch, was Ergotherapie auffängt. Also nicht nur die eigene Körperwahrnehmung, sondern auch das, was ich bewirken kann, also was meine Kraft
Ja.
mit anderen macht, oder?
Ja, genau. Man müsste es sich halt genau anschauen. Ist es jetzt tatsächlich, weil er das nicht spürt, weil er es nicht einschätzen, weil der Plan gar nicht da ist? Wie spürt sich das an? Oder kriegt er den Transfer nicht hin? Kann der sich nicht vorstellen, wie sich das für den anderen anspürt, weil er es selber nicht spürt oder weil er wenig Kontakt hatte? Gerade in der Pandemie haben Kinder ja auch wenig Interaktion erlebt mit anderen
Ja,
Kindern. Da konnte man das
schwierig.
traurigerweise sehr deutlich sehen, und die Nachwirkungen sehen wir ja
Und
auch immer noch.
tatsächlich, all die Kinder, die jetzt eingeschult werden, haben tatsächlich die Kleinkindsphase in der Corona-Pandemie zu Hause verbracht. Ich wollte übrigens nochmal der Fairness halber sagen, natürlich kann auch ein Mädchen, was ein Kopf größer ist, ein anderes Mädchen schubsen. Das soll jetzt hier nicht
Ja.
um Geschlechter gehen, nagelt mich darauf nicht fest. Es zählt natürlich immer für beide. Aber es ist tatsächlich häufig so, oder häufig zu finden, dass diese Überschätzung an Körperkraft eher tatsächlich bei den Jungs zu finden ist, was überhaupt gar nicht wertend oder böse gemeint ist. Ich sehe immer nur die Mamas bei mir in der Praxis, die dann völlig verzweifelt sind, weil sie es häufiger hören als die klassische Mädchenmama.
Ja, wobei ich glaube, dass einfach auch bei Mädchen anders damit umgegangen wird und Mädchen früher lernen, sich da vielleicht auch zurückzunehmen. Also ich würde
Das
ich
stimmt.
auch eine Tendenz in der Praxis sehe ich auch, dass da mehr Jungs da
Angepasst.
sind. Aber dass Mädchen früher hören, ne, das gehört sich aber nicht. Jetzt sei halt nicht so ein grob. Sei mal lieber
Hör
nett,
mal auf,
hübsch
wütend
und
zu sein. Ein Mädchen wird
ja,
nicht wütend.
brüll
Das
nicht
kenne ich
rum,
sogar
mach nicht,
noch.
ja, und rauf nicht so.
Dicke.
Also, das wird auch Jungs länger zugebilligt, glaube ich, dass sie das machen, und
Ja,
dann
die
stört es
Kraft,
dann
ne?
doch, wenn sie in die Schule kommen. Dann sollen sie es bitte nicht mehr
Da
machen.
fällt mir aber gerade ein, wo wir das jetzt gerade haben. Da, total recht. Ich unterschreibe alles, was du sagst. Die Mädchen haben Strategien auch dafür gefunden, dass sie das vielleicht dann so nicht haben. Also gar nicht mal, dass sie es nicht haben, sondern dass sie Strategien gefunden haben. Also dieses ist ja ein klassisches Konstrukt unserer Kindheit, dieses Überangepasste. Ist das auch tatsächlich etwas, was man auch in Ergotherapien bearbeiten kann, wenn ein Mädchen die Tendenz hat, ganz viel runterzuschlucken? Und das gar nicht mit sich wirklich ins Spüren zu bringen. Also fällt mir jetzt so spontan ein. Also the other way
Also
around. Also.
ja, also andersrum geht es auch. Klar, es ist immer gut zu schauen, wo ist die Grenze zu einer, also wo bräuchten wir eher eine Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin
Okay.
oder Therapeut? Wo ist es mehr ein pädagogisches oder Erziehungsproblem? Was hat es mit der Haltung der Eltern zu tun, ohne die Schuld bei den Eltern zu suchen? Aber einen kleinen Teil kann die Ergotherapie sicher dazu auch beitragen, zu sagen, hey, komm, das wäre jetzt mal so ein Fall, wo vielleicht ein Mädchen auch mal alleine in der Therapie bleibt und einfach da mal auch die Sau rauslassen kann, wenn es keiner sieht. Einfach in so einem geschützten Rahmen. Und wenn da nicht mehr dahinter steckt, ist es ein ergotherapeutisches Ding. Aber die Ergotherapeutinnen haben immer den Auftrag zu gucken, was ist der Bereich, wo das Kind sich betätigen möchte und wo funktioniert es noch nicht so gut. Und wo können wir was verändern, damit das Kind da teilhaben kann. Es geht immer darum, so die Selbstständigkeit zu verbessern, die Teilhabe zu verbessern, und es sollte immer einen klaren Bezug zum Alltag haben und hat nicht einen Bereich vor sich, wo es um
Ja,
psychotherapeutische
klar, die
Ansätze geht,
Abgrenzung
ne?
muss da sein, die ist wahrscheinlich auch sehr schmal, ne, wo dann auch der Wechsel stattfinden darf. Aber ich dachte gerade, weil Emotionsregulierung von der einen Seite ist ja auch vielleicht die Emotionsregulierung auf der anderen Seite,
Ja.
dass man auch mal lauter werden darf. Und gerade
Ja.
das, was wir nicht gelernt haben, wo es halt auch gerade in den Vorbildsfunktionen, auch in unserer Generation, einfach
Ja.
hapert, naja, also fehlt.
Okay.
Weil wir es einfach ja selber nicht gelernt haben. Da ertappe ich mich tatsächlich auch immer wieder bei, gerade meine Generation 70er Jahre oder unsere Generation. Es ist halt, also wirklich wütend die Faust auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ey, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Das ist
Macht man
nicht
nicht.
was, nee, das, genau,
Macht man doch nicht. Und schon gar nicht, wenn du ein Mädchen bist, dann bitte freundlich lächeln und sagen, ja, danke, mache ich.
Ja,
Spannend. Also
genau.
es gibt viele Themenfelder für Ergotherapie. Du hast schon gesagt, und das finde ich auch immer wichtig, und das ist auch meine Botschaft, gerne schon in der Kindergartenzeit mal vorstellig werden. Aber wenn das jetzt das Kind im Brunnen gefallen ist und man jetzt tatsächlich erst da drauf stößt, auch vielleicht erst durch diese Folge drauf stößt oder weil das Kind jetzt auch tatsächlich erst die ersten Herausforderungen zeigt, vielleicht ist es im Kindergarten auch noch gut durchgegangen, ist Ergotherapie auf jeden Fall etwas, was nicht, das fand ich ganz spannend, das hast du ganz am Anfang gesagt, es ist nicht Lerntherapie, ne? Es ist nicht, dass da irgendwas, also was sich über Jahre aufgebaut hat, mal eben so gemacht, du gibst keine Tablette und es ist alles wieder gut. Es muss einfach trainiert werden, es gibt Hausaufgaben auf. Für die Hausaufgaben sind natürlich in erster Linie die Eltern dafür verantwortlich, weil ein Kind wird das nicht nachhalten. Die Eltern müssen da ganz eng abgeholt werden. Aber es ist, glaube ich, und die Botschaft dürfen wir, glaube ich, einheitlich heute hier rausgeben, der Schulstart darf holpern. Das ist einfach echt ein Unterschied, ob ich im Kindergarten rumtoben darf und mit Puppen spielen darf und mit Fußball kicken darf oder ob ich in der Schule nach Stundenplan und einer Uhrvorgabe stillsitzen muss und zuhören muss.
Aber
Also,
weißt du,
ja.
Imke, was ich auch öfter beobachte, ist, dass Kinder, die dem Strukturmangel im Kindergarten leiden, also die Unruhe im Kindergarten gar nicht gut aushalten können und die Offenheit, ich darf das machen, ich kann in die Bauecke, in die Bastelecke oder raus, denen tut manchmal ja sogar die Schule gut, weil sie dann
Dass sie Struktur
plötzlich
brauchen.
Struktur haben. Ah, jetzt geht eine Dreiviertelstunde um dieses Thema, ich bleib sitzen.
Hat ja auch was Verlässliches, ne?
Ja, und deswegen, manchmal machen sich Eltern große Sorgen, wird mein Kind dann in der Schule funktionieren?
Stimmt,
Ist es so
ja.
unruhig und so? Und stellen dann fest, ach nee, mit der Schule
Läuft.
und vor allem mit der recht strengen Lehrerin oder dem strengen Lehrer kommt
Aha.
es sogar viel besser klar, wie mit der sehr weichen Erzieherin vielleicht.
Ja,
Ich finde
stimmt.
es manchmal schwer, Prognosen abzugeben. Mir ist noch ein Thema eingefallen, was auch in der Vorschulzeit und Einschulungszeit immer mal wieder auftaucht, ist die Händigkeit. Ist die Händigkeit schon stabil und oder nicht?
Händigkeit, was heißt das
Also,
auf?
welche Hand benutzt das Kind zum Malen oder
Ah, links oder
Schreiben?
rechts?
Jupp. Und
Okay.
das ist was, das sollte eigentlich so mit 5 schon klar sein. Und da würde
Ja.
ich mir wünschen, wenn jemand zuhört, wo das noch nicht klar ist und die Einschulung noch bevorsteht, da wäre es Zeit, sich drum zu kümmern, weil das ist blöd, wenn ein Kind noch nicht weiß, welche Hand es nimmt, wenn es dann in der Klasse
Ach,
sitzt und
spannend, ja.
loslegen soll, ne?
Gibt's beidhändig?
Es gibt viele Ambidexter, aber es ist nicht von Vorteil, wenn du in die Schule kommst und du nicht weißt, mit welcher Hand du
Ja, das
startest.
glaube ich.
Ja, weil du musst ja so eine Spezialisierung mit einer Hälfte von deinem Gehirn machen für die Hand, die dann am Ende schreiben soll. Und wenn du das mit beiden Händen immer noch machst, hast du keine Hirnhälfte spezialisiert auf diese feine
Ich
Motorik
muss
und
gerade
das
an
braucht es.
Fußballer denken. Ich weiß immer, wie Fußballerjungs sich freuen, wenn sie beidfüßig spielen können. Und das hat ja auch einen anderen Namen. Ich sage das jetzt bestimmt falsch. Aber dass wenn sie mit links und mit rechts gleich gut spielen können. Deswegen habe ich mich gerade kurz gefragt, ob das auch mit den Schreiben geht. Aber wahrscheinlich.
Ja, da kann man sicher auch trefflich drüber diskutieren.
Bestimmt.
Mein Vater ist ambidexter, um privat zu werden, und er ärgert sich immer furchtbar, wenn ich sage, naja, eigentlich ist es gar nicht so praktisch, weil, aber er ist Handwerker und er sagt, er kann mit beiden Händen die Schrauben reindrehen, findet er ganz toll. In der Schule ist es nicht von Vorteil, ja. Also da würde
Okay.
ich mir wünschen, Kinder
Eine
haben eine Idee, mit
favorisierte
welcher
Hand.
Hand sie geschickter malen und schreiben können.
Spannend. Ich finde es immer wieder cool, aber ganz egal, das wollte ich nur mal sagen, wir dürfen uns alle entspannen. Die Kinder kommen alle irgendwo in diesem Schulsystem an, ob wir das Schulsystem so wie es ist, überall toll finden oder nicht. Es ist tatsächlich etwas, wo wir uns alle ein Stück weit ja, dran gewöhnen, das darf man, glaube ich, auch so sagen. Es ist ja auch nicht alles verkehrt. Jeder kommt irgendwo an, nach seinem Tempo, nach seiner Möglichkeit. Ich sage mal wieder gerne, jeder ist die beste Version seiner selbst. Und da, wo es irgendwie sehr holprig wird oder ein Leidensdruck entsteht auf irgendeine Art und Weise, darf Unterstützung eingefordert und organisiert werden. Bei tollen Menschen, wie du es bist, erstmal, aber um zu dir zu kommen, braucht es einen Kinderarzt, Kinderärztin, die eine Heilmittelverordnung ausstellen. So nennt sich
Ja,
das, glaube
ein
ich.
Psychotherapeut kann es auch.
Ach so, siehst du wohl. Also, ihr lieben Menschen da draußen, Erste Klasse ist aufregend. Wenn es das erste Kind ist, was in die erste Klasse kommt, ist das noch mal aufregender. Und wie es immer so ist, es ist euer erstes Mal, aber das letzte erste Mal, weil egal wie viele Kinder dann noch nachkommen, ihr habt dann auf jeden Fall die erste Klasse schon mindestens einmal hinter euch gehabt. Jetzt ist es ein bisschen ruckelig, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Wenn es ruckelt, verzweifelt nicht an euch selber. Es liegt nicht an euch. Es liegt auch nicht am Kind. Es liegt auch nicht an überhaupt einem Faktor alleine. Er spielt einfach
Ja.
ganz viel mit rein. Verzweifelt nicht, sondern holt euch Unterstützung, wenn ihr diese braucht. Und ansonsten viel, viel Spaß in den zukünftigen Schultagen, Schulferien, Schulkrankheiten, Schularbeiten, Hausaufgaben und so weiter und so weiter. Liebe Bärbel, ich danke dir von Herzen, dass du heute wieder dabei warst. Ich danke dir von Herzen, dass du meine erste Begleitung warst, ohne meine liebste Judith an meiner Seite. Du hast das toll gemacht mit dem Reinreden. Danke.
Gut, ich freue mich.
Ja.
Ja.
Also da ist die Messlatte jetzt hochgesetzt. Ich werde das allen meinen Gästen jetzt in
Ja.
Zukunft sagen. Sie möchten mir von Zeit zu Zeit reinreden. Das brauche ich einfach.
Gerne.
Prima.
Ich bin gern dabei, Imke. Ich habe dir gern Gesellschaft geleistet. Ich freue mich auch, wenn Judith wieder bei dir ist. Es ist auch immer sehr lustig, euch beiden
Oder? Ja.
zuzuhören. Ja,
Also
genau.
an dieser Stelle einen dicken Kuss von mir an Judith, an dich einen lieben Gruß und eine schöne Woche. Ich weiß, dass du gerade Urlaub hast und deswegen entlasse ich dich jetzt wieder in deinen wohlverdienten Urlaub und ich danke dir, dass du dir
Danke
trotzdem die
dir.
Zeit für mich genommen hast. Und ihr Lieben da draußen, euch wünsche ich eine fantastische Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder, wenn ihr mögt und bis dahin bleibt gesund und passt auf dich auf. Bis dahin,
Schönen
Bärbel.
Start in die
Tschüss.
Schule. Tschüss.